Hey ihr Lieben und herzlich willkommen zurück zu unserem Fridays for Future Podcast. Diese 12. Folge ist gleichzeitig die erste Folge der neuen Staffel. Heute wird sich alles um das Thema Kohlenstoffdioxid drehen oder kurz gesagt um CO2. Ihr werdet erfahren, wer CO2 hauptsächlich produziert und wo besonders viel davon ausgestoßen wird. Außerdem erklären wir euch, was es mit den CO2-Zertifikaten und der CO2-Steuer auf sich hat. Am Ende hört ihr wie immer ein Poetry Slam und zu Beginn fangen wir an mit dem Newsblock.
Globaler Klimastreik. Am 24. Mai fand im Namen von Fridays for Future ein globaler Klimastreik statt. In Deutschland demonstrierten Schülerinnen und Schüler in rund 300 Städten für ihre Zukunft. In rund 120 anderen Ländern und 1700 Städten wurde ebenfalls gestreikt. Kiel, Ludwigslust und Lübeck verkünden Klimanotstand. Die deutschen Städte Kiel, Ludwigslust und Lübeck verkündeten alle drei den Klimanotstand. Kiel plant außerdem die Klimaneutralität vor 2050. Uneinigkeit in der Klimapolitik. Bei der einzigen Debatte vor der Wahl diskutierten 6 Spitzenpolitiker und Politikerinnen über ihre Pläne und Visionen für Europa. Besonders die Klimapolitik wurde diskutiert. Hierbei wurden vor allem Unterschiede deutlich. So fordert der Sozialdemokrat Franz Timmermans einen stärkeren Einsatz gegen die Erderwärmung und die Einführung der CO2-Steuer, wohingegen sich der konservative Manfred Weber gegen diese Einführung stellte. Einigkeit herrschte bei dem Beschluss, die EU bis 2050 klimaneutral zu gestalten. Video von Fridays for Future. Fridays for Future lud erneut ein YouTube-Video unter dem Motto #VoteClimate hoch. Das 30-sekündige Video sollte ebenfalls auf die anstehenden Europawahlen aufmerksam machen und aufzeigen, wie wichtig eine gute Umwelt- und Klimapolitik für uns alle ist. Parents for Future Newsletter. Parents for Future veröffentlichte am 22. Mai den zweiten Parents for Future Newsletter. In dem 7-seitigen Newsletter erinnert Parents for Future an die anstehenden Europawahlen und veranschaulicht durch eine Tabelle Antworten von 23 Parteien zu den Themen Netto Null, Kohlekraftwerke, erneuerbare Energien, Subventionen für fossile Energieträger und CO2-Steuer. Auch auf die EU-18-Wahl und auf die gerade eben genannte Kampagne #VoteClimate wird aufmerksam gemacht. Exxon verschwieg Informationen. Der Ölkonzern Exxon soll laut mehr als 2000 Forschern der Harvard University schon seit über 35 Jahren gewusst haben, wie stark die Erderwärmung in diesem Jahr ausfällt. Diesen Entschluss ziehen sie aus einem Vergleich der Prognosen von 1982 mit den tatsächlichen Ergebnissen des Jahres 2019, welche ziemlich übereinstimmen. Die Zerstörung der CDU. Am 18. Mai lud der YouTuber Wieso auf seinem Zweitkanal Wieso ja lol ey ein Video namens Die Zerstörung der CDU hoch. In dem Video wird das falsche Verhalten der Parteien CDU, CSU, SPD und AfD anhand vieler Quellen aufgezeigt. Besonders im Fokus stand allerdings die CDU und CSU. Er wirft den Parteien unter anderem fehlende Kompetenz und schlechte Klimapolitik vor. Die CDU antwortete mit einem auf der CDU-Website veröffentlichten Papier. Der Generalsekretär der CDU, Paul Ziemiak, lud ihn außerdem zu einem Gespräch mit ihm ein.
Das war jetzt schon eine ganze Menge an Nachrichten. Da wollen wir doch gleich mal weitermachen und uns kurz anhören, was es mit der neuen Staffel des Podcasts eigentlich auf sich hat.
Mit dieser Folge beginnt unsere 8-teilige 2. Staffel. Wir nehmen euch mit auf eine Reise rund um den Globus. In der ersten Hälfte dieser Staffel besuchen wir den Regenwald und folgen dem Golfstrom. Daneben lernen wir Orte kennen, wo der steigende Meeresspiegel und viele andere Auswirkungen des Klimawandels schon greifbar werden. Neben Orten wollen wir auch Menschen besuchen und ihre Lebens- und Gedankenwelten kennenlernen. Wir wollen den Blick auf die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen des Klimawandels werfen. Unter anderem beschäftigen wir uns mit verschiedenen Klimaprotestbewegungen, die es rund um den Erdball gibt. Freut euch auf neue Perspektiven mit unserem Podcast. Doch nicht nur was die Themen angeht, wollen wir uns bewegen. In den kommenden Folgen werdet ihr noch mehr Interviews und andere Formate zu hören bekommen. Wir wollen einen spannenden und informativen Podcast für euch produzieren. Das bedeutet auch, dass wir mit euch in Kontakt stehen wollen. Hinterlasst gerne Kommentare, was euch gefallen hat und was nicht. Und wenn ihr Fragen rund um Klima- und Umweltthemen habt, wollen wir die in Zukunft auch im Podcast beantworten. In unserer neuen Kategorie Die Frage der Woche gehen wir euren Fragen auf den Grund. Einreichen könnt ihr diese über unsere Social-Media-Kanäle, per Mail oder indem ihr auf unseren Discord-Server kommt. Die Links findet ihr in der Podcast-Beschreibung und auf fffpodcast.de.
Da dürfen wir jetzt also mal wirklich gespannt sein, was uns in den nächsten Wochen hier so erwarten wird. Jetzt kommen wir aber erstmal zum heutigen Thema, dem Kohlenstoffdioxid. Mit Sicherheit habt ihr schon mal gehört, dass wir viel zu viel CO2 in die Atmosphäre abgeben, aber lasst uns doch einmal anhören, wie die einzelnen Sektoren eigentlich daran beteiligt sind.
Um dem Klimawandel entgegenzuwirken, muss Deutschland seinen CO2-Ausstoß bis 2022 deutlich verringern, nämlich um 40% gegenüber 1990. Deutschland hat bis 2016 aber gerade mal 27,7% geschafft. Aber woher kommt eigentlich das ganze CO2? Wer stößt am meisten davon aus? Den größten Teil mit 165 Tonnen CO2 hat der Verkehr. Der kleinste Teil kommt von der Landwirtschaft mit gerade einmal 3 Millionen Tonnen. Um die CO2-Emissionen zu senken, müssten beispielsweise deutlich weniger Autos auf den Straßen sein. Denn je mehr Autos auf den Straßen fahren, desto höher sind auch die Emissionen. Logisch. Also greift lieber auf Bus, Bahn und Fahrrad zurück und lasst das Auto stehen. 134 Millionen Tonnen Kohlenstoffdioxid kommen von Haushalten und Kleinverbrauchern. Das heißt, dass auch in privaten Haushalten der CO2-Verbrauch deutlich sinken muss, zum Beispiel durch einen niedrigeren Fleischkonsum, mehr regionale Produkte oder Einsparen von Wasser beim Duschen. Aber es reicht nicht, wenn Deutschland allein seinen CO2-Ausstoß verringert. Auch andere Länder wie beispielsweise China oder die USA müssen mitziehen. Forscher der Stanford University ermittelten die 10 größten CO2-Emittenten. Mit 27% der globalen Emissionen liegt China an der Spitze, gefolgt von den USA und Indien. Deutschland befindet sich derzeit auf Platz 6, vor dem Iran und Saudi-Arabien. Es wäre also eine große Hilfe für den Planeten, wenn Deutschland seinen CO2-Ausstoß deutlich verringert.
Das sind schon ziemlich große Unterschiede zwischen den verschiedenen Sektoren. Aber wie ist das denn bei den einzelnen Ländern auf unserer Erde? Gibt es da auch solche Unterschiede bei den CO2-Emissionen?
2017 betrugen die weltweiten CO2-Emissionen, also die Menge des bereits ausgestoßenen CO2, 36.153 Millionen Tonnen. Diese sind schätzungsweise um weiter 2,7% gestiegen. Aber welchen Anteil hat Deutschland daran? Welche Länder stoßen am meisten CO2 aus? Und gibt es einen Unterschied zwischen Entwicklungsländern und wirtschaftlich starken Ländern in den CO2-Emissionen? Die Antwort auf die erste Frage ist erschreckend. Deutschland hat die sechsthöchsten CO2-Emissionen weltweit und hat einen 2,23%igen Anteil an den weltweiten CO2-Emissionen. Deutschland hat auch die vierthöchsten pro Kopf CO2-Emissionen weltweit. Jeder Deutsche stößt jährlich im Schnitt etwa 9,6 Tonnen CO2 aus. Das ist doppelt so hoch wie der globale Durchschnitt von 4,8 Tonnen. Dazu kommt, dass in China das Land mit den höchsten CO2-Emissionen, die pro Kopf-Emissionen 7,6 Tonnen hoch sind. Man merkt also, dass Deutschland CO2-Emissionen vielleicht auf den ersten Blick weniger aussehen, da die Länder, deren CO2-Emissionen höher sind, oft ähnlich hoch sind wie die Deutschlands. Diese Länder jedoch auch eine größere Population haben als Deutschland, sodass sich das CO2 auf viele Bürger verteilt. So ist Deutschlands CO2-Ausstoß wieder sehr hoch. Die höchsten CO2-Ausstoßwerte sind die von China und den USA. Ihre Anteile an den weltweiten CO2-Emissionen betragen 28,21% China und 15,99% USA. Im Durchschnitt stößt dort jeder Bürger 7,6 Tonnen in China und 15,9 Tonnen in den USA aus. Am drittmeisten CO2 stößt Indien aus. Indien ist ein Entwicklungsland mit rund 1,3 Milliarden Einwohnern. Das sind 16,1 mal so viele wie in Deutschland. In Indien stößt jeder Einwohner im Schnitt um 1,9 Tonnen CO2 jährlich in die Atmosphäre. Das ist deutlich unter dem globalen Durchschnitt. Auch der Großteil der Entwicklungsländer oder Staaten, die zum Beispiel in Lateinamerika sind, liegen mit Durchschnittswerten um 3 Tonnen bei den Pro-Kopf-Emissionen deutlich unter dem globalen Durchschnitt. Aus diesen Werten kann man erkennen, dass die Entwicklungsländer im Schnitt deutlich weniger CO2 ausstoßen. Das liegt vor allem daran, dass es dort weniger Möglichkeiten gibt, CO2 zu produzieren. Zum Beispiel haben in Entwicklungsländern wie zum Beispiel Bangladesch nur wenige Bürger ein eigenes Auto. Die Strom- und Wasserversorgung ist auch nicht dieselbe wie die in Deutschland.
Wie ihr hört, müssen wir auch in Deutschland noch einiges dafür machen, um die Abgabe von Kohlenstoffdioxid zu verringern. Momentan wird dabei sehr viel über eine sogenannte CO2-Steuer diskutiert. Vielleicht habt ihr ja auch schon mal davon gehört. Was genau es damit auf sich hat und was eigentlich CO2-Zertifikate sind, das erfahrt ihr jetzt. Momentan wird dabei sehr viel über eine CO2-Steuer diskutiert und vermutlich habt ihr ja auch schon mal davon gehört. Doch wie funktioniert die CO2-Steuer und könnte man sie auch in Deutschland umsetzen? Wenn man sich die aktuellen Nachrichten über den Klimawandel anschaut, ist es schon ziemlich entmutigend. Es gibt noch so viel zu tun und es ändert sich viel zu wenig. Haben Sie denn noch Hoffnung, dass wir den Klimawandel noch aufhalten können?
Ja, doch, eigentlich. Aber es ist, man muss ganz irgendwie stark an unsere Intelligenz und man muss ganz stark optimistisch sein, weil es gibt ja ganz viele schlechte Zeichen, die irgendwie dazu denken führen, dass es nicht geht. Und wenn man pessimistisch sein will, dann gibt es ja sehr viele Indikatoren, die dafür sprechen. Ein Punkt, der ein bisschen Optimismus gibt, ist ja die sehr schnelle Entwicklung von erneuerbaren Energie. Und da denke ich, mein Eindruck ist, dass Deutschland wirklich etwas fast allein, ein paar andere Länder haben auch so Einsätze gemacht, aber dass Deutschland eigentlich eine Hauptantwort hat, die erneuerbaren Energien so billiger zu machen, weil man sie so während einige Jahren sehr generös subventioniert hat. Mhm. Und das hat es möglich gemacht, eine größere Umfang und größere Erfahrung und jetzt sind die Kosten haben sehr viel billiger geworden.
Genau.
Das ist irgendwie ein Glück, weil sonst hätten wir dieselben Probleme, aber ohne irgendeine Lösung zu sehen.
In Schweden gibt es eine CO2-Steuer bereits. Wie funktioniert die denn da?
Seit 1991 haben wir diese Energiesteuer. Mhm. Und es ist einer der ältesten in der Welt und auch, glaube ich, der höchste in der Welt. Und ungefähr ein bisschen mehr als 100 Euro für jedes Tonnen.
Was wird in Schweden anders gemacht als in anderen Ländern?
Was in Schweden verschieden ist, ist, dass wir selber Preis und Steuer haben, auch für andere Anwendungsgebiete als Transport. Zum Beispiel Öl oder Kohl für Heizung. Wenn man Gebäude heizt, wärmt in Schweden, dann zahlt man auch selber Preis wie Benzin und Diesel. Das heißt, es gibt CO2-Steuer auch auf diese Sektoren, auf Domestic Use, Heating, Commercial Use und so weiter. Und für kleine Industrien ist das auch so.
Okay.
Wir hätten vorher ganz viele Ausnahmen, aber die Ausnahmen sind weniger und weniger geworden.
Aber wie denkt Herr Sterner denn über die Wirksamkeit der CO2-Steuer?
Ich denke, die sind sehr erfolgreich geworden. Das funktioniert gut. Niemand hat im Ernst gesagt, dass die schwedische Ökonomie irgendwie etwas verloren hat, dass wir weniger wechseln oder Arbeitslosigkeit bekommen haben.
Wo liegt denn die Schwierigkeit darin, eine CO2-Steuer genau durchzusetzen?
Es ist eigentlich ganz logisch. CO2-Steuern funktionieren, wenn man sie hat. Es ist fast nur eine politische Probleme, sie wie heißt das, zu schaffen.
Den Grund, warum die Umsetzung der Steuer in Schweden so leicht gewesen ist, sieht Herr Sterner in der fehlenden Kohleindustrie dort.
Es gibt hier keine Kohlenindustrie und keine Ölindustrie und deswegen weniger Lobby entgegen. Weil die CO2-Steuer ist eine politische Problem mit Lobbyismus und die machen eine Opinion und dann glauben Leute, dass sie sehr, sehr viel verloren werden und so weiter. Aber eigentlich funktionieren die sehr gut. Deswegen ist es möglich gewesen, das zu introduzieren.
Funktioniert so eine Steuer dann aber überhaupt, wenn sie erstmal da ist?
Wenn es einmal gemacht ist, introduziert ist, dann funktioniert es ohne Probleme eigentlich.
Zu der Frage, ob so eine Steuer in Deutschland genauso erfolgreich wäre, meint Herr Sterner, dass...
Wenn es irgendeine magische Art introduziert worden wäre, dann nach ein paar Jahren, dann glaube ich schon, dass es ganz gut funktioniert wurde. Aber Deutschland ist glaube ich, anders, weil es ein paar Länder gibt, wo die Kohlenminen ganz wichtig sind. Und ich weiß nicht, aber wenigstens für Industrie, vielleicht auch für Heating gibt es immer noch. Und dann glaube ich, die Leute, die in den Minen arbeiten und die Leute, die sich mit Kohlen heizen und so weiter, die werden schon protestieren. Und das muss man wahrscheinlich irgendwie kompensieren oder in Rücksicht nehmen.
Viele sagen, dass eine CO2-Steuer viel zu teuer wäre.
Also man kann das auch anders sagen, dass wir wissen als Ökonomen, dass es viel billiger ist für die Gesellschaft, wenn man aus den fossilen Gesellschaft irgendwie so oder mit fossilen Energiequellen abzulenken oder nicht weiter zu benutzen, dann ist es viel billiger, das mit einer CO2-Steuer zu machen, als mit anderen Instrumenten. Man könnte ja auch irgendwie noch mehr erneuerbare Energie subventionieren oder man könnte das regulieren, dass Leute nicht irgendwie Kohle benutzen dürfen und so weiter. Aber das sind alle Maßnahmen, die teurer sind, obwohl man vielleicht die Kosten nicht in derselben Art, man sieht sie nicht, aber die sind viel teurer für die Ökonomie. Also wenn wir irgendwie mit fossilen Energie nicht mehr benutzen wollen, dann müssen wir irgendwie ein Instrument finden. Und dann sind CO2-Steuer billigste Instrument.
Aber?
Man sollte natürlich daran denken, Leute zu kompensieren, die sehr viel extra Kosten bekommen.
Doch wie könnte man sowas umsetzen?
Zum Beispiel kann man das subventionieren, wenn Leute, die nicht so viel Geld haben und seine Häuser umbauen wollen, um besser zu isolieren, zum Beispiel.
Okay.
Solche Maßnahmen hier kann man ja auch in verschiedenen Bereichen dasselbe machen, dass man subventioniert mehr Kollektivverkehr. Kollektives. Wir benutzen sehr viel in Schweden, weil es kälter ist und weil wir CO2-Steuer haben, benutzen wir sehr viel mehr kollektives Aufwärmen. Wie heißt das? Zentralwärmung für eine ganze Stadt.
Okay.
Negative Emissionen sollen der Atmosphäre bereits vorhandenes CO2 wieder entziehen. Um die Erderwärmung auf unter 2 Grad Celsius zu begrenzen, muss man die Treibhausgasemissionen sehr schnell reduzieren. Eine Möglichkeit bzw. Variante dafür sind negative Emissionen, die der Atmosphäre Treibhausgase entziehen. Es gibt verschiedene Technologien, die im Folgenden erläutert werden. Baumwachstum. Zunächst schauen wir uns mal die natürlichste Technologie an, mit der negative Emissionen erzielt werden können. Bäume bzw. die Photosynthese, um es wissenschaftlicher auszudrücken. Bei der Photosynthese nehmen die Pflanzen mithilfe der Lichtenergie Kohlenstoffdioxid aus der Atmosphäre auf und verarbeiten diesen zu Glucose. Pflanzen brauchen Glucose wie alle Lebewesen für Wachstums- und Stoffwechselprozesse. Als für uns und das Klima praktisches Abfallprodukt der Photosynthese gibt der Baum Sauerstoff frei. Deshalb wäre eine Möglichkeit, um die Atmosphäre von Treibhausgasen zu befreien, mehr Bäume zu pflanzen und die Abholzung zu minimieren. Bioenergie mit CO2-Abscheidung und Verpressung. Eine andere Möglichkeit ist, das CO2 aufzufangen und dauerhaft zu isolieren. Sinnvoll ist dieses Verfahren vor allem für große stationäre CO2-Quellen, wie zum Beispiel stromerzeugende Kraftwerke. Nicht nur eine Isolierung von der Atmosphäre, sondern eine Reduzierung von CO2 ist beim Einsatz von Biomasse denkbar. Ozeandüngung. Das Algenwachstum ist in einigen Meeresregionen aufgrund von einem Mangel an Eisen begrenzt. Wenn man nun an einigen Orten Eisen hinzugibt, wird das Algenwachstum angeregt und dadurch CO2 aus der Atmosphäre entfernt. Ob diese Methode wirklich so wirksam ist, ist umstritten. Beim Eisendüngungsexperiment LoHaFex zum Beispiel kam heraus, dass sich zwar die Krebspopulation vermehrte, aber eine nennenswerte CO2-Minderung nicht festgestellt werden konnte. Biokohle. Mit Biokohle ist gemeint, dass organische Abfälle, also zum Beispiel Überreste von Pflanzen, in Holzkohle verwandelt und in das Ackerland eingearbeitet werden. Dadurch wird die Bodenqualität verbessert und der größte Teil des Kohlenstoffdioxids bleibt der Atmosphäre entzogen. Enhanced Weathering. Außerdem könnte die Verwitterung von Kleinsteinen in großer Menge helfen, Treibhausgase aus der Atmosphäre zu reduzieren. Klingt blödsinnig, ist es aber eigentlich nicht. Minerale wie Olivin, Kalk oder andere Silikate werden in der Landschaft verteilt, verwittern dann und binden dabei chemisch CO2. Allerdings müsste dieser Verwitterungsprozess beschleunigt werden, damit wirklich nennenswerte Negativemissionen erreicht werden können. Auch wenn sich die negativen Emissionen generell gut anhören, bringen diese Konflikte mit sich. Sie sind nicht die Lösung des Klimawandels, sie können aber eine Rolle in der Einschränkung der Klimakatastrophe spielen. Man muss nichtsdestotrotz den CO2-Ausstoß reduzieren, darauf sollte der Hauptfokus gesetzt werden. Negative Emissionen können da nur einen kleinen Teil übernehmen.
Also werden auch negative Emissionen alleine nicht ausreichend sein, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Da stellt sich jetzt die Frage, wie wir als Einzelpersonen mithelfen können. Was genau wir, also die KonsumentInnen, tun können, um unseren ökologischen Fußabdruck möglichst klein zu halten, haben wir euch schon in einer der ersten Podcast-Folgen, damals unter dem Thema Grundwissen, ausführlich erklärt. Also hört euch diese Folge auf jeden Fall nochmal an. Dort werden auch weniger offensichtliche Wege gezeigt, um umweltfreundlicher zu leben. Es wird immer wichtiger, den eigenen Konsum zu ändern und dadurch zum Klimaschutz beizutragen, auch wenn euch vielleicht die Entscheidung unbedeutend erscheint, ob ihr das Fahrrad nehmt oder euch stattdessen von Mama oder Papa mit dem Auto fahren lasst. Der CO2-Anstieg ist quasi zu 100% von den Menschen verursacht worden, also liegt es auch an den Menschen, was zu tun, um den Anstieg zu stoppen. Dass besonders der Verkehr seinen Anteil zu dem CO2-Ausstoß hat, haben wir schon am Anfang der Folge erfahren. Und da wollen wir uns jetzt zum Schluss mal anschauen, welche Verkehrsmittel besonders umweltschädigend sind.
Autos. Aufgrund technologischer Fortschritte stoßen Pkw und Lkw seit 1995 immer weniger CO2 pro Kilometer aus. Die Emissionen sanken somit bei Pkw um etwa 15% pro Kilometer, während bei Lkw ein Fortschritt von etwa 30% pro Kilometer zu verzeichnen ist. Der Haken an der Sache ist, dass seit 1995 mehr Autos auf den Straßen sind und die Emissionen deswegen um gut 20% gestiegen sind. Um den CO2-Ausstoß jedoch zu verringern, reichen Fahrzeugnachbesserungen nicht aus. Laut Umweltbundesamt kann dieses Problem nur durch eine Erhöhung der Verkehrseffizienz und einer veränderten Verkehrsmittelwahl gelöst werden. Ein anderes Verkehrsmittel eurer Wahl mag dabei womöglich die Bahn sein. Bahnen. Eins der bekanntesten und umweltfreundlichsten Verkehrsmittel ist die Bahn. 2,7 Millionen Personen fuhren im Jahr 2017 mit der Bahn. Und das nicht ohne Grund. Die Deutsche Bahn setzt sich seit längerem für die Umwelt ein. So gibt es seit 1905 Züge, die mit sauberem Strom fahren. Heutzutage fahren laut eigenen Angaben 140 Reisende mit Ökostrom. Die Deutsche Bahn hat sich das Ziel gesetzt, bis 2050 konzernweit CO2-frei zu sein. Umweltfreundlich sind die Bahnen also auf jeden Fall. Doch wie steht es denn jetzt um Fernreisen mit dem Flugzeug? Flugzeuge. Dass Flugzeuge viel CO2 ausstoßen, ist wohl fast jedem bekannt. Aber wie viel CO2 produziere ich denn jetzt genau, wenn ich in den Sommerurlaub fliege? Ein zweistündiger Flug nach Mallorca rechnet uns 340 Kilogramm CO2 auf unser Konto. Der durchschnittliche Deutsche stößt durch Flugreisen aber 560 Kilogramm CO2 pro Flug aus. Das sind etwa 100 Kilogramm Hackfleisch. Durch eine einzige Flugreise produzieren wir also unglaublich viel CO2. Das Flugzeug ist das sicherste Verkehrsmittel, aber definitiv nicht das umweltfreundlichste. Schiffe. Und wie steht es jetzt um den Schiffsverkehr? Etwa 90% des derzeitigen Welthandels erfolgt auf dem Seeweg. Und wie steht es jetzt um den Schiffsverkehr? Etwa 90% des derzeitigen Welthandels erfolgt auf dem Seeweg. Die Meere werden aufgrund des Schiffsverkehrs zunehmend belastet. Sei es jetzt durch Müll, umweltschädliche Chemikalien im Schiffsanstrich oder durch Schadstoffe aus Abgasen und Ölverunreinigungen. Mittlerweile ist der Schiffsverkehr schon für über 2% der globalen CO2-Emissionen verantwortlich. Im Jahr 2012 betrugen jene etwa 940 Millionen Tonnen CO2. Also mehr als die gesamten Emissionen von Deutschland im Jahre 2012 mit 926 Millionen Tonnen CO2. Laut Schätzungen könnten diese ohne politisches Gegensteuern bis 2050 um 50-250% zunehmen. Grundsätzlich lässt sich sagen, dass man hier sowohl von politischer als auch von gesellschaftlicher Seite noch einiges ändern kann und muss. Besonders bezüglich dem wachsenden Verkehr auf Deutschlands Straßen.
Wir hoffen, es hat euch gefallen und ihr seid auch beim nächsten Mal wieder dabei beim Fridays for Future Podcast. Zum Schluss kommt jetzt noch wie immer unser Poetry Slam. Habt einen schönen Tag, bis zum nächsten Mal, euer Podcast-Team.
Die Klimakrise. Ein paar Tausend, die an ihr zugrunde gehen, und Milliarden, die all das übersehen. Sie ignorieren, tolerieren, was passiert. 2038, 1,5 Grad Klimaabkommen, Aktien an RWE und weitere Versprechen, sag, wann werden sie brechen? Aufhören zu sprechen und ihre Hände nutzen, ihre Ehre putzen. Denn ich will nicht, dass ein Geldschein mehr wert ist als eine Zukunft. Ich will nicht, dass mein Sparschwein überquillt, doch damit mein Leben killt. Ich will nicht mehr. Ich kann nicht zusehen, wie Mutter Natur stirbt, ihr Medizin verweigert wird, ihr Eis schmilzt und die Zeit rennt. Nur noch ein dünner Faden, der uns vom Abgrund trennt. Ein Ende ist in Sicht. Müllvermeidung, Fleischverzicht, während nebenan ein Braunkohlebagger die Erde bricht. Der Meeresspiegel steigt, das Massengrab nicht weit, der Eisbär treibt, die Mehrheit schweigt. Ganze Herden ziehen, die ersten Menschen fliehen, jetzt gerade stirbt ein Kind. Wir atmen Feinstaub durch den Wind, die Meere voller Plastik. Langsam steigt die Drastik, ihr lasst das Klima wandeln. Seid euch zu fein zum Handeln, wollt das Problem nicht erkennen, nicht Menschenleben von Wirtschaft trennen. Doch das Eis schmilzt und die Zeit rennt, nur noch ein dünner Faden, der uns vom Abgrund rennt. Die Welt braucht Hilfe. Wir ignorieren, tolerieren, was passiert. 2038, 1,5 Grad Klimaabkommen, Aktien an RWE und weitere Versprechen. Sag, wann werden sie brechen? Aufhören zu sprechen und ihre Hände nutzen, ihre Ehre putzen, nein, verblassen. Das Schatten, der uns erdrückt, dein Hoffnungsschlag am dunklen Tag, der uns verzückt, den Atem raubt, den Mut zuschraubt, denn das Wanken und Schwanken, das Ticken der Uhr. Es stresst uns zu wissen, dass wir die Erde zerstören. Doch schlimmer ist, dass sie unsere Stimmen überhören, nicht sehen, wie das Eis schmilzt und die Zeit rennt uns, bloß ein dünner Faden vom Abgrund rennt. Doch dieser Faden, der sind wir. Und wir bleiben hier. Nein, schweigen nie, wir werden stärker. Der Faden dicker, lassen Wissen durchsickern, wir haben die Augen auf. Verdammt, wir scheißen halt nicht drauf, was mit der Welt passiert.
wenn ihr das Eis zum Schmelzen bringt. Ohne jeglichen Instinkt von Lebenschancen, dann ist da ein Volk, welches euch zwingt zu handeln, zu retten, was noch zu retten ist, zu checken, dass das nicht das Ende ist. Jährlich sterben über 300.000 Menschen an den Folgen dieser Katastrophe. Unser Lied braucht eine neue Strophe. Ich will euch nicht sagen hören, dass ihr das morgen macht, dass das schon passt. So kommt ihr nie an euer Ziel. Denn sprechen tut ihr viel. Doch ihr sorgt euch um Arbeitsplätze für Menschen, die bald bereits tot sind, um Grenzen, die schon in Not sind, denn hetzen könnt ihr gut. Doch petzen mache ich auch gern, denn hey, unsere Welt geht bald unter. Und ihr lacht noch munter, denkt, alles wird bunter. Doch es ist besser, Leben zu retten, als Geld zu machen, besser lauthals als leise alleine zu lachen, denn das Eis schmilzt. Doch noch ist es nicht zu spät. Die Zeit rennt. Ein bisschen bleibt uns noch. Der Faden, der unsere Welt vom Abgrund rennt, kann noch stärker werden. Bis Ruhe herrscht hier auf Erden und Mutter Natur geheilt wird, weil das Geld in sie und unsere Leben investiert wurde. Weil Leben etwas ist, was jedem ermöglicht werden kann. Denn 2038 ist ein Anfang. 1,5 Grad ein Ziel, über das wir nicht hinausschießen werden, da wir alle am selben Faden hängen. Mutter Natur stirbt. Und dieses Problem steht vor brennenden Kirchen und Handytarifen, vor Streitereien und leeren Versprechen, vor Angst und vor Wut, vor Freude wie Mut, denn es geht um unsere Leben, um Wälder, die in Flammen stehen und Länder, die bald untergehen. Es geht um über 300.000 von uns. Und es werden täglich mehr.